Ja, jetzt bin ich ganz von den Socken, weil die Reihen sich merklich geleert haben. Das sieht man mal, dass die Anzahl der Kinder, das war jetzt eine Überraschung für mich. Ja, ich heiße aber die restlichen natürlich sehr herzlich willkommen zu unserem nächsten Kapitel im Daniel. Auch die, die das zu Hause vielleicht mitverfolgen möchten heute. Wir freuen uns über die Sonne, die uns der Herr schenkt, dass der Tag zuversichtlich anfangen darf, was das Wetter angeht. Und ja, das letzte Mal, dass wir uns mit Daniel beschäftigt haben, ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Aber ich denke, der Anschluss fällt jetzt nicht so schwer an dieser Stelle. Wir sind in Kapitel 6 gelandet und haben zuletzt die Vermessenheit und das göttliche Gericht über König Belsazar, der noch im Babylonischen Reich Regent war, gehört und haben jetzt einen Regierungswechsel. Wir haben nämlich jetzt bereits im babylonischen Gebiet die Meder und Perser an der Macht. Und von den Medern den Darius. Es gibt so ein bisschen, ja, Uneinigkeit, kann man sagen, ob das wirklich sein Name war oder nur ein Titel, weil man ihn so in der Geschichtsschreibung nicht ganz wiederfindet. Ich neige so der Auslegung zu, die sagt, dass Darius mit Kyros zusammen regiert hat, der ein Perser war, und Darius einfach über den babylonischen Teil des Reiches, des sehr, sehr großen Weltreiches, gesetzt war. Und er hat eben den Daniel erstaunlicherweise übernommen. Üblicherweise, wenn man in ein Land kommt, das per Kriegsführung einnimmt, dann wird man ja eher geneigt sein, Leute, die früher in der Führung des Landes standen, erstmal auf die Seite zu setzen, weil man sich ja da nicht sicher sein kann, dass man auf Loyalität stößt unter Umständen, sondern dass da vielleicht andere Dinge weiter betrieben werden oder Widerstände leichter begründet werden können. Und der Darius, der hat eben den gleichen guten Eindruck von Daniel sehr schnell gewonnen, wie die vorigen Herrscher auch, und hat ihn in eine bedeutsame Position gebracht. Und in diesem Kapitel, wie einige aus der Kinderstunde vielleicht wissen und die anderen aus der Überschrift entnehmen können, da geht's, wie wir gerade schon gesungen haben, um Leben und Tod. Und auch hier erleben wir, dass Leben und Tod in der Hand Gottes liegen, so wie die ganze Welt. Jetzt wollen wir das ein bisschen strukturiert angehen, damit wir gut orientiert durch diese 29 Verse kommen. Es hat sich ergeben, dass das Ganze 7 Teile und einen Schluss hat. Wir lesen das immer abschnittsweise, so wie in den bisherigen Kapiteln auch, und gucken uns dann die jeweiligen Abschnitte eben an. Wir fangen an mit den Versen 1 bis 6. Diesen Abschnitt habe ich überschrieben mit Daniels Dienst. Daniel 6, Verse 1 bis 6. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese 3 Minister, von denen Daniel einer war, diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Also kurz gefasst, für Daniel, der zu diesem Zeitpunkt weit über 80 Jahre alt ist, geht's weiter wie bisher. Daniel macht Karriere. Ist ja jetzt nichts, was man sich mit 80 noch so richtig vornimmt. Daniel hat aber, wie wir wissen, ja auch noch nie seine weltliche Karriere im Blick gehabt, sondern das ist ja nur ein Abfallprodukt seiner Treue Gott gegenüber. Also die weltliche Karriere erweist sich nur als Nebeneffekt. Es geht hier eben deshalb auch wieder auf die nächste herausragende Position, der zweite Mann, zumindest mal in diesem Regierungsbereich von Darius. Wir haben hier in Vers 1 auch gelesen, er empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war, dieser Darius. Also da hat es schon noch andere Machthaber gegeben, die da auch mitgesprochen haben. Und das war eben der Kyros von den Persern. Ja, Daniel hat eben diesen vortrefflichen Geist, der ihn auszeichnet, und schöpft aus den Talenten, die Gott ihm anvertraut, und tut sich deshalb ganz einfach durch Weisheit, durch Weitblick, durch gute Entschlüsse, durch gute Ratschläge hervor und übertrifft die beiden Mitminister, die mit ihm über die 120 Attrappen gesetzt sind. Und dann lesen wir hier von bestimmten Eigenschaften, die gefunden werden, als man versucht, Daniel etwas Schlechtes anzuhängen. Also er ist praktisch auf die Probe gestellt worden. Wenn wir das heute bei einem Politiker machen würden, da würde man schnell eine Menge finden. Das machen die ja auch immer so. Das ist ja ein beliebtes Spiel, den anderen, der da aufstrebt, unter die Lupe zu nehmen. Und dann gibt es immer mal wieder Dinge, die man vorlegen kann und die ihn in ein nicht so schönes Licht rücken. Bei Daniel hat man das auch probiert und keinen Erfolg gehabt. Und wir dürfen gewiss sein, dass da sehr genau geprüft wurde. Warum ist so genau geprüft worden? Nun ja, es stand ein Problem für diese Mitminister und Satrapen vor der Tür. Denn wie Daniel seine Geschäfte führt, war ja klar. Es war bekannt, dass er treu ist, dass er sich an Dingen wie Korruption oder irgendwelchen Seilschaften, an Machthabereien, daran, den König zu hintergehen, niemals beteiligen wird. Und wir dürfen sicher sein, dass in diesem Land, gerade auch wenn durch eine neue militärische Macht ein Machtwechsel stattfindet, dass natürlich immer es Leute gibt, die diese Phase in einem Land, diese Phase des Umbruchs, der Neuorientierung, ausnutzen zum persönlichen Vorteil, die also darauf erpicht sind, jetzt hier in diesem Moment für sich Vorteile zu sichern, von der die Obrigkeit möglichst nichts mitbekommt. Das ist ein übliches menschliches Verlangen, dem Daniel eine Absage erteilt hat, was bekannt war. Und wenn er jetzt natürlich nicht mehr nur Mitminister ist, sondern über das ganze Reich gesetzt wird, das heißt Verantwortung für die anderen übernehmen muss, dann war klar, dass er das in seinem Sinne und in bestem Sinne des Königs tun wird. Damit waren die Leute nicht einverstanden, denn ihr Drang nach eigenen Vorteilen war viel größer als der Wunsch, dem König zu dienen. Und deswegen musste dieser Mann weg. Wie macht man das? Man hängt ihm etwas an und klagt ihn beim König an. Das wäre jetzt der nächstliegendste Gedanke gewesen. Also sucht man und findet aber nichts, sondern stattdessen findet man drei Eigenschaften, die wir uns hier kurz genauer angucken wollen. In Vers 5 heißt es, da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendwas Nachteiliges finden, weil was? Weil er erstens treu war. Wenn wir hier den Begriff Treue uns angucken wollen, dann sprechen wir hier von einem Verwalterdienst. Daniel hat Regierungsgeschäfte betrieben, er hat Teile eines Königreichs verwaltet. Und wenn wir hier an Verwalterschaft denken, dann gucken wir mal ganz kurz in Matthäus Kapitel 25. In Matthäus Kapitel 25 gibt es zur Verwalterschaft ein schönes Kapitel. oder einen Abschnitt, nämlich das Gleichnis von den anvertrauten Talenten ab Vers 14. Und da finden wir eben drei Knechte, ihr kennt das Gleichnis alle. Zwei davon machen was mit den Dingen, die ihnen in die Hände gelegt werden. Einer buddelt's in die Erde und tut nichts. Wenn wir hier von Treue sprechen, dann ist davon dabei vor allen Dingen von einer Tätigkeit im Sinne desjenigen gesprochen, der etwas anvertraut hat. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gegenteil finden will für Verwalterschaft, für die Treue in der Verwalterschaft, dann spreche ich auf der Grundlage dieses Gleichnisses von Untätigkeit. Ich lege die Hände in den Schoß und lasse die Dinge laufen. Das ist im Sinne dieses Gleichnisses Treue. Denn die beiden guten Knechte, die waren sofort tätig, die haben losgelegt, die haben mit dem Anvertrauten gut gewirtschaftet und vieles dazu gewonnen. Der eine Knecht, der als untreuer Knecht ja auch am Schluss bezeichnet wird, hat einfach nichts gemacht. Also Daniel hat immer den Mut gehabt, aus diesem Geist, der ihm anvertraut ist, auch zu schöpfen, und zwar im Sinne dessen, dem er unterstellt war. Dann heißt es hier, er war nicht nachlässig. Das heißt also gewissenhaft. Er hat seine Verantwortung ernst genommen und hat es nicht zugelassen, dass irgendetwas, was in seinem Verantwortungsbereich liegt, nicht mit dem Besten, was er zu bieten hat, umgesetzt wird. Und er hat sich kein Vergehen zu Schulden kommen lassen, das heißt, er hat gesetzte Grenzen nicht überschritten. Er hat sich an die Regeln gehalten. Das ist etwas, was wir, als er 16 Jahre alt war und verschleppt worden ist und da ankam, schon von ihm gekannt haben. Er hat nicht rebelliert, sondern er hat sich trotz seines Verlangens, Gott treu zu sein, immer an die Regeln gehalten. Er hat um eine Ausnahme gebeten damals, das Götzenopferfleisch nicht essen zu müssen, und hat diese Ausnahme auch bekommen. Das sind also die drei Dinge, die ihn schon von vornherein gekennzeichnet haben und die seinen Weg begleitet haben, die ihn ausgezeichnet haben und die ihn an die Position gebracht haben, an der er heute da eben steht. Er soll jetzt also über das ganze Reich gesetzt werden. Das ruft Widersacher auf den Plan, und deswegen kommen wir zu den nächsten Versen, nämlich die Verse 7 bis 10, der zweite Abschnitt, das Edikt. Denn jetzt wird ein Plan wird geschmiedet. Darauf bestimmten jene Fürsten und Satrapen den König, darauf bestürmten jene Fürsten den Satrapen und Satrapen den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und verbot. Bis hierher. War ja eine einfache Übung, hätte ja leichter nicht laufen können. Also die Minister haben schon mal gelogen. Also diese Fürsten, denn sie sagen ja hier in Vers 8, sämtliche Minister des Königreichs, das stimmt ja wohl nicht, denn David wird weder eingeweiht sein, noch hätte er dieser Empfehlung zugestimmt. Also mit Lüge und List wenden sich diese Fürsten jetzt an den König und machen ihm ein verlockendes Angebot. Dabei müssen wir uns überlegen, dass das wirklich schlaue Leute waren. Denn wenn der Plan funktionieren soll, dann müssen ja ganz bestimmte Dinge jetzt passieren, sonst macht der Plan keinen Sinn. Was muss denn passieren, damit am Ende eine Verurteilung Daniels herauskommt? Das war ja der Gedanke, der jetzt zielführend war. Wie kriegen wir Daniel in die Grube? Die Idee ist jetzt, den König an die Stelle Gottes zu setzen, ihm einen Rang einzuräumen, den kein Mensch hat, und jeden Menschen, der sich dem widersetzt, zu töten. Das heißt, der Plan funktioniert erstens nur dann, wenn Daniel sich dem Edikt widersetzt und weiterbetet. Punkt 1. Dann funktioniert der Plan auch nur, wenn Darius Gefallen daran hat, an diesem Vorschlag. Das heißt, wenn er es lieb hat, die Stelle Gottes einzunehmen, und wenn es nur für 30 Tage sind. Und zusätzlich seine Vermessenheit und seine Geltungssucht so hoch zu bewerten, dass er alle Vernunft auf die Seite schiebt. Denn, was wir hier auch merken an diesem Abschnitt, sowohl die Fürsten als auch der Darius kennen Daniel gut. Sie wissen alle, wer er ist, was er tut, was er leistet. Sie kennen seinen Glauben. Der König weiß, dass das der Mann der Zukunft für ihn ist. Dass das der Mann ist, der sein Reich festigen und voranbringen kann, der seine Macht festigen kann. Er spielt hier mit dem Tod seines ersten Mannes. Aus Lust und Freude daran, an Gottes Stelle zu treten. Das sind also die Schieber sozusagen, die Gleise, die Weichen, die gestellt werden müssen, damit am Ende tatsächlich einer stirbt, der diesen Männern hier, diesen selbstsüchtigen und lügenden Männern, ein Dorn im Auge ist. Das heißt, das sind Leute, die die Sachlage und die Persönlichkeiten richtig eingeschätzt haben, denn der Plan geht ja erstmal auf, wie wir wissen. Was wir hier sehen, ist die Forderung, also diese Idee, die die Fürsten vortragen, das ist eine Forderung, die nicht nur damals galt, sondern die uns heute exakt genauso begegnet. Deswegen ist das interessant für uns. Sonst wäre das ja eine alte Geschichte aus der Sonntagsschule, aus der Kinderstunde, die wir wirklich zur Genüge kennen. Das Spannende daran ist, rauszulesen oder zu entdecken, was für uns heute auch gilt. Und diese Forderung oder dieser Vorschlag, dieser nachdrückliche Vorschlag hier ist von Bestürmen die Rede. Die Fürsten, die sind nicht einfach so zaghaft, zurückhaltend, zögerlich gegangen. Wir hätten da eine Idee, möchtest du mal drüber nachdenken. Die haben den richtig, die sind den angegangen. Die haben ihm das wichtig gemacht. Und genauso wichtig macht uns die heutige Welt diese selbe Forderung. Schaff Gott ab. Such dir eine Alternative, die dir entspricht. Die deinen Vorstellungen vom Leben entspricht. Die deinen Vorstellungen davon spricht, wie du Zeit verbringst. Was dir wichtig ist. Mit wem du zu tun haben möchtest und mit wem nicht. Schaff Gott ab. Ersetze ihn durch einen Menschen, idealerweise im persönlichen Umfeld durch dich selbst. Setz du dich auf den Thron. Betreibe nicht nur Götzendienst, sondern setz dich direkt auf den Thron und erwarte Führung, Freude, Frieden, Stabilität, Sicherheit und was man sonst noch alles möchte, von jemandem oder etwas anderem, aber keinesfalls von Gott. Schaff ihn ab. Diese gleiche Forderung begegnet uns heute und die wird mit immer größerem Nachdruck in der Endzeit formuliert. Und die Zusammenhänge in der Welt werden auch immer mehr in diese Richtung gestrickt werden. Und jetzt ist die Frage, wie geht Daniel damit um? Daniel handelt jetzt. Der nächste Abschnitt, nur zwei Verse, 11 und 12, wir sind in Abschnitt 3. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Ja, vielleicht ein kleiner Einschub. Wenn uns diese Forderung dieser Welt begegnet, dann hat uns Jakobus in seinem Kapitel 14 eine schöne Ermahnung mitgegeben. Die wollen wir mal kurz gemeinsam angucken. Die Forderung Gottes steht hier in den Versen, unter anderem in den Versen, es geht da noch weiter, 7-9. Wenn wir mit so einer Forderung der Welt konfrontiert werden, dann gibt es für uns eine andere Empfehlung. Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Gott lädt uns zum Nachdenken ein, wenn wir diesen Forderungen begegnen, wenn die genauso mit Sturm, mit Nachdruck an uns herangetragen werden, dann ist es Zeit, sie einzuordnen, sie richtig einzuordnen und sich zu belichten, sich belichten zu lassen, sich überprüfen zu lassen, ob nicht auch bei mir so ein Elend ist. Und ich kann euch bekennen, bei mir gibt es Elend. Denn ich bin nicht in allen Dingen eines völlig ungeteilten Herzens, so wie Daniel. Das ist nämlich das, was ihn in besonderem Maße ausgezeichnet hat, sein völlig ungeteiltes Herz. An diesem Herz hat nur eine Kraft gezogen. Und so handelt Daniel dann auch. Er hat gar keine Empfänglichkeit für die Forderung dieser Welt, sondern schöpft aus der Kraft seines ungeteilten Herzens. Ein Herz, in dem es nur Raum für seinen Herrn gibt, nicht auch Raum für die Versuchungen, für die Verlockungen dieser Welt, für den Glitzer und Glanz, der uns angeboten wird, für die Dinge, die uns faszinieren. Sodass man dort eine andere Kraft in unserem Herzen festmachen kann, die in die andere Richtung zieht. Daniel soll hier in der Löwengrube sterben und Fakt ist, Daniel war schon gestorben, bevor er an die Grube kam. Er war der Welt schon vollständig gestorben. Er lebte schon einfach völlig mit Gott, in der Beziehung mit seinem Gott. Und deswegen hatte dieses Angebot auf ihn keine Anziehungskraft. Er stand hier nicht in einem Gewissenskonflikt, sondern er konnte Lüge und Wahrheit unterscheiden. Sein Gebet war keine religiöse Übung, sondern ein lebensnotwendiger Kontakt zu dem Herrn, in dessen Abhängigkeit er komplett lebte und den er liebte. Ja, ist das Gebet lebensnotwendiger Kontakt, können wir uns fragen. Kann er nicht mal 30 Tage verzichten, ein bisschen kürzer treten? Ist das so? Stimmt das? An der Stelle kann man sagen, die Dinge sind so, wie Gott sie uns sagt. Gott bietet uns in seinem Wort sein Reden an. Das ist aber ein Angebot, was wir annehmen müssen, denn Gott drängt sich nicht auf. Wir müssen seinem Reden Raum geben in unserem Leben. Demgegenüber ist die Lüge ganz anders. Der Teufel, der redet unaufgefordert. Der meldet sich weder an, noch fragt er. Er verschafft sich einfach Gehör, indem er losplappert, mitten in unser Leben rein, immer mit seinen Lügen. Er drängt sich auf. Und diese Lügen können wir nur dann aufdecken, wenn wir die Wahrheit aus dem Wort Gottes kennen. Die Lüge hier ist, du kannst 30 Tage Pause machen. Kein Problem. Warum sollte das ein Problem sein? Schauen wir ins Wort und suchen die Wahrheit. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Drei Worte stehen da. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Also keine Pause. Jedenfalls keine Pause von 30 Tagen, eine Pause von ein paar Stunden, aber keine Pause von auch nur einem Tag. Oder Epheser 5, Vers 20. Epheser 5, Vers 20 sagt: Alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles. Alle Zeit. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oder letzte Stelle, Psalm 34, Vers 2. Psalm 34, Vers 2. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Das war die Wahrheit, die Daniel kannte. Und deswegen konnte er die Lüge, du kannst 30 Tage Pause machen, entlarven und sich ihr widersetzen und die richtige Entscheidung treffen. Er musste hier eine Entscheidung treffen, wie schon so oft in der vergangenen Zeit. Und wenn wir dieses ganze Leben Daniels bisher, was uns so in den Kapiteln 1 bis 5 beschrieben ist, anschauen, dann stellen wir eines fest. Wir erkennen an Daniels Leben, dass die Fähigkeit zu weiser Lebensführung, einem Dienst mit ungeteiltem Herzen in gleichem Maße nachfolgt. Die Fähigkeit zu weiser Lebensführung folgt dem Dienst mit ungeteiltem Herzen in gleichem Maße nach. Ich werde nicht in der Lage sein, wirklich weise, gottgemäße Entscheidungen zu treffen, wenn ich nicht mit ungeteiltem Herzen in einem Dienst für meinen Herrn stehe. Und das Maß, in dem ich diesen Dienst ernst nehme und ihm Raum in meinem Leben gebe, in dem gleichen Maß kann ich für Entscheidungen meines Lebens aus Weisheit schöpfen. Ich werde nicht weise Lebensentscheidungen aus dem Hut zaubern, in irgendeiner Situation, ohne vorher ein Leben im Dienst gelebt zu haben. Das ist ein Irrtum. Das wird nicht funktionieren. Und wir sehen an Daniel, wie sehr das eine mit dem anderen zusammenhängt und wie sehr das Hand in Hand geht. Und weil Daniel mit ungeteiltem Herzen diesen Dienst gelebt hat, ist er hier völlig frei von jedem Zweifel und trifft die richtige Entscheidung. Er sagt: Ich bete weiter wie bisher. Und genau so wird er auch gefunden. Nächster Abschnitt, Verse 13 und 14, der vierte Abschnitt. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach: Die Sache steht fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. So klingt die Anklage der Welt gegen den, der sich treu zu Christus stellt. Man sagt, er hat ein Gesetz gegen ein Gesetz verstoßen. Es ist das Gesetz, sich an die Stelle Gottes setzen zu wollen. Er hat gegen die vermessene Forderung dieser Welt verstoßen und sowohl Gott geachtet als auch seinen König in Wirklichkeit. Die, die den König tatsächlich nicht achten, erheben die Anklage, was auf euch häufig auch in unserer Welt genauso ist, und lenken damit von den eigenen Rechtsverstößen meistens erfolgreich ab. Nächster Abschnitt. Abschnitt 5, Verse 15 bis 21. Wie reagiert Darius? Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen: Bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und ihn in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und dann brachte er einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Gar nicht mehr so beeindruckend, dieser Darius als Machthaber des Teils eines Weltreiches in diesen Versen, weil er einfach der Wirklichkeit Gottes begegnet. Und wer der Wirklichkeit Gottes begegnet, der wird als Mensch reduziert auf das, was er ist, nämlich Geschöpf und Sünder. Das ist erstmal das, was übrig bleibt, wenn Gott und Mensch sich begegnen. Ja, den König trifft hier erstmal ein Schreck, nämlich die Erkenntnis, dass er übertölpelt worden ist. Er hat jetzt nämlich erkannt, dass er ein Problem hat, weil der Mann, der seine Macht festigen soll, auf den er alles gesetzt hat, der Zweite im Reich werden soll, von dem er weiß, dass er größere Weisheit hat und mehr Machtvollkommenheit ausschöpfen kann als er selber, weil er über diesen vortrefflichen Geist verfügt. Der Mann, der wird jetzt aus seinem Regierungsportfolio gestrichen, weil er zerrissen werden soll von wilden Tieren. Er ist auch traurig. Er wurde sehr betrübt. Ja, aber er ist nicht traurig, weil er eine falsche Entscheidung in Bezug auf Gott getroffen hat, sondern er ist traurig, weil er merkt, es droht Schaden. Das ist erstmal die natürliche Reaktion des Menschen, der es für recht gehalten hat, Gott auf die Seite zu stellen und seinen Platz einzunehmen. Es droht jetzt Verlust dieses wichtigen Regierungsbeamten. Und dann macht er, was auch die Könige vorher, Nebukadnezar, Belsazar, immer gemacht haben, wenn es Probleme gab: sie geben sich alle Mühe. Was steht im Zeugnis, wenn es gar nicht gut war? Ja, er hat sich stets bemüht. Genau, das heißt, voller Durchfall. Also, da ist nichts bei rumgekommen. Nur Staub aufgewirbelt sozusagen. Er hat sich stets bemüht. Darius hat sich bemüht. Er hat sich selbst bemüht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat nicht Gott bemüht, sondern sich selbst und hat damit seine eigenen Mängel eingesetzt. Die Mängel, die jeden Menschen, der ohne Gott im Leben klarkommen will, auszeichnen. Ja, und dann blieb ihm nichts anderes übrig. Unter dem Druck, unter dem er stand und in der Vermessenheit, in der er gehandelt hatte, begegnet ihm seine eigene Überheblichkeit und wird ihm zum Nachteil. Allein schon die Idee, ein Gesetz zu schaffen, das heißt, eine Gesetzgebung zu installieren, die unumkehrbar ist, ist ja schon an Vermessenheit und Selbstüberschätzung kaum zu überbieten. Eine rechtswidrige Norm muss beseitigt werden können, das ist doch logisch. Wenn ich was Falsches angeordnet habe und ich erkenne meinen Fehler, dann muss ich mich korrigieren können. Nee, die Meder und Perser waren an einem Punkt angekommen, wo sie gesagt haben, gesagt ist gesagt, wir sind unfehlbar. Und das ist die Linie, auf der dieser Darius lief. Wenn ich etwas sage, dann braucht das niemals aufgehoben zu werden, denn ich bin unfehlbar. Über mir steht niemand mehr, ich schulde niemandem Rechenschaft. Das heißt, er muss jetzt sehenden Auges eine falsche Entscheidung treffen und ordnet den Vollzug an. Daniel wird in die Grube gesteckt, Stein kommt drauf, Siegel kommt drauf. Und dann geht es sorgenlos. Sorgen, Hadern und Zweifeln. Das ist die Situation, in der ein Mensch steckt, der Gott nicht kennt, wenn er Probleme hat, die er selbst nicht bewältigen kann. Er sorgt sich, er quält sich mit den Sorgen, er hadert mit den alten Entscheidungen, er findet keinen Frieden und fügt trotzdem seinem Leben nichts Gutes hinzu. Es ist alles umsonst. Die ganze Quälerei ist umsonst. Er schläft nicht, er verzichtet auf seine Frauen. Er ist voll Angst und voll Zweifel, weil er Gott nicht kennt. Und er nutzt diese Gelegenheit auch nicht. Ja? Wenn einen Unruhe erfasst einen Menschen, dann ist er unfähig, geordnete Gedanken zu fassen. Er könnte sich ja jetzt auch etwas zurechtlegen, mal nachdenken. Was ist das für ein Mann? Leute fragen, die ihn kennen, was zeichnet diesen Mann aus? Was ist das für ein Gott, dem er ohne Unterlass dient? Erstaunlicherweise hat Darius überhaupt kein Problem damit gehabt, dass er ohne Unterlass diesem Gott dient, weil dieses ohne Unterlass Gott dienen anscheinend auch gleichzeitig ein hervorragender Dienst für Darius und für auch die vorangegangenen Herrscher war. Also da eine Parallele zu entdecken, hätte doch auch nahegelegen. Nein, er dreht sich nur um sich selbst und hat Zweifel an Gott und nimmt die in den neuen Tag mit. Und mit diesen Zweifeln an Gott rennt er zu der Grube und ruft schon von Ferne. Als er sich näherte, ja, also der, die Sonne ist gerade aufgegangen, der sitzt auf dem Pulverfass, er hält es kaum aus, er kann es kaum ertragen, die Minute abzuwarten, wo er an die Grube kommt, den Stein wegtut und sieht, Leben oder Tod. Mit angstvoller Stimme, hat dein Gott dich retten können? Natürlich kann Gott. Gott kann. Darius hat es nicht geschafft, dahin zu kommen, in dieser Nacht, dass Gott kann. Immer und alles eben auch vor den Löwen retten. Ja, dementsprechend gibt es jetzt die Antwort von Daniel und wir sehen Gottes Handeln hier, der Stein wird weggenommen, Daniel erfreut sich bester Gesundheit. Verse 22 und 23. Der sechste Abschnitt, der vorletzte Abschnitt. Da sprach Daniel zu dem König, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, O König, nichts Böses verübt habe. Also eine einfache und klare Erklärung, wobei Gott hier ja auch andere Varianten gehabt hätte, habe ich mir überlegt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Er hätte auch sagen können, Daniel hat alles richtig gemacht, den nehme ich jetzt zu mir. Der ist über 80, den entrücke ich. Wäre auch eine coole Überraschung gewesen, die nehmen den Fels weg, niemand mehr da. Nur die Tiere. Zweite Variante, Daniels Körper wird einfach zerrissen. Die Löwen fallen sofort über ihn her und töten seinen Körper. Darius hat den Schaden, dass sein vortrefflichster Regierungsbeamte von ihm selbst umgebracht wurde und sein Reich dementsprechend leidet. Oder Variante 3, Gott wird verherrlicht. Seine Macht und Einzigartigkeit wird in den Mittelpunkt der Erkenntnis gestellt. Es ist unübersehbar, dass hier jemand eingegriffen hat, ein Wunder getan hat, etwas vollbracht hat, was in keines Menschen Hand liegt. Warum? Um Gelegenheit zur Erkenntnis zu geben und auch Gelegenheit zur Umkehr. Erkenntnis kriegen in solchen Situationen viele, die Bereitschaft zur Umkehr ist selten. So ist es auch hier. Ja, Gott hat gehandelt, wie wir es in Psalm 34, Verse 8 bis 11 nachlesen können. Das wollen wir noch eben machen. Psalm 34, Verse 8 bis 11. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Das ist die Zusage Gottes, die Daniel hier sprichwörtlich erlebt hat. Die Löwen waren richtig hungrig. Seine Unschuld war offenbar geworden. Und dieses Offenbarwerden, das ist etwas, was ein Mensch, der sich mit Gott anlegt, auch einfach gerne beiseite schiebt. Oder der sagt, es gibt keinen Gott. Wir lesen dazu mal kurz einen Vers in Hebräer 4, den Vers 13. Etwas, was auch uns gut tut, immer nicht nur im Hinterkopf zu behalten, sondern vielleicht sogar auswendig zu lernen. Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das ist ein Punkt, der sehr entscheidend ist. Wir wissen, dass wir jemandem Rechenschaft zu geben haben. Und ein Mensch wie Darius schuldete niemandem Rechenschaft. Vielleicht noch eine Absprache mit seinem Mitregenten, aber er schuldete niemandem Rechenschaft. Das ist ein Mangel, und wenn Brüder oder Schwestern einander Rechenschaft geben, dann ist das eine sehr wirksame Waffe gegen Angriffe des Widersachers. Kommen wir zum Schluss, der letzte Abschnitt, der siebte Abschnitt, Verse 24 bis 29. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen, und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Darauf schrieb der König Darius an alle Völkerstämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten: Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Ja, wie reagiert Darius? Darius hat hier die Option, nicht nur Erkenntnis zu gewinnen, sondern auch umzukehren. Die Erkenntnis hat er, das lesen wir in Vers 28, er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder. Er bekommt auch eine Ahnung davon, dass es sich um einen wahren, um den wahren Gott, um den einzigen Gott handelt, der lebendig ist, in Ewigkeit bleibt und ein Königreich errichtet hat, dessen Herrschaft kein Ende hat. Aber es ist nicht sein Gott. Dieses Gebot erlässt er, damit Daniel letzten Endes nicht jede Woche in die Grube geworfen werden muss oder alle 3 Tage. Denn die 30 Tage sind ja noch nicht um. Und so hat er einfach durch ein neues Gebot das alte sozusagen, den alten Erlass verdrängt und es ermöglicht, dass er seinen Regierungsbeamten nicht pausenlos aufs Neue opfern muss oder in die Gefahr bringen muss. Er lässt die Ankläger hinrichten, nicht übrigens aus Respekt vor Gott oder etwa deswegen, weil diese Ankläger sich mit Gott angelegt hätten oder ihn verführt hätten, das vielleicht noch eher, sondern vor allen Dingen deswegen, weil sie eigene Ziele verfolgt hatten, anstatt ihm zu dienen. Und das ist Darius bewusst geworden. Das waren keine Männer, die er für seine Regierungsarbeit brauchen kann, sondern das waren Männer, die eigene Vorteile sogar zu Darius' Nachteil verfolgen würden. Wenn wir das alles so sehen, wenn wir diesen Daniel sehen, dann ist das eben nicht der Jakob mit seinen Fehlern, der über 21 Jahre an den Punkt kommt, sondern Daniel kommt mit diesem ungeteilten Herzen. Und wenn ich sehe, welche Kräfte an mir immer wieder noch ziehen, wo ich mich bemühe, diese Seile zu trennen, das auszuklinken, dann ist da, wenn wir jetzt Daniel sehen, vielleicht viel Theorie drin mit dem ungeteilten Herzen. Aber aus Theorie wird keine Praxis, wenn wir nicht den ersten Schritt machen. Und dass man den ersten Schritt mutig machen darf, das hat auch Daniel ja erlebt. Er hat einen Vorsatz gefasst, den auch wir gefasst haben. Und er hat die Liebe Gottes, die auch wir haben. Und in dieser Liebe können wir uns darauf verlassen, dass Schritte in die Praxis, dieses ungeteilte Herz in einem Dienst einzusetzen, der Gott ehrt, auch von Gott gesegnet ist. Wir wollen dazu zum Schluss noch 3 Verse aus 1. Thessalonicher Kapitel 5 lesen, als Abschluss und Mutmacher sozusagen, Daniel nachzufolgen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 bis 25. Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Amen.